Session number 5205, reel 7.
Yeah! Soldatensender West auf 251, 304, 410 und 492 Meter. Angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Meldungen unseres drahtlosen Dienstes. Seitdem Heinrich Himmler die bedingungslose Kapitulation angeboten und den Angloamerikanern mitgeteilt hat, dass der Führer im Sterben liegt, ist der Widerstand in den Restgebieten des noch unbesetzten Reiches schlagartig zusammengebrochen. Amerikanische Verbände sind heute Abend in München einmarschiert, das bereits in den Händen der Bayerischen Freiheitsaktion war. Die ehemalige Hauptstadt der Bewegung war weiß beflaggt. Das einzige Hindernis, auf das die amerikanischen Truppen beim Einmarsch in München stießen, waren ein paar Straßensperren, die rasch von bayerischen Freiheitskämpfern weggeräumt wurden. Im Norden haben die Engländer kampflos die Elbe überschritten und stoßen auf Hamburg und Lübeck vor. Nur in der Reichshauptstadt wird noch im Stadtinneren Widerstand geleistet. In den übrigen Restgebieten des Reiches hat die Nachricht vom bedingungslosen Kapitulationsangebot des Reichsführers SS wie ein Signal zur Einstellung des Widerstandes gewirkt. Partei, Wehrmacht und Bevölkerung, alle machen Schluss. Jeder rettet sich, wie er kann, um nicht noch 5 Minuten nach 12 zu sterben, nachdem die Führung selbst sich aufgelöst hat. Truppenverbände, die Feindberührung haben, strecken im Norden und Süden die Waffen. Kampfkommandanten, Zivilbehörden und Bevölkerung ziehen überall weiße Fahnen hoch, um nicht noch zwecklos zusammengebombt zu werden. Polizei und SS, soweit sie sich nicht schon selbst aufgelöst haben, halten sich passiv im Hintergrund. Die letzten Reste des Parteiapparates sind in völliger Auflösung. Führertreue Parteiführer sind überzeugt, dass der Führer schon tot ist und tauchen unter, um ihr eigenes Leben zu retten. Auch die Anhänger des Reichsführers SS zerstreuen sich in alle Winde, nachdem bekannt wurde, dass die Angloamerikaner das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers abgelehnt haben. Gleichzeitig ist zwischen den feindlichen Lagern in der Partei ein Kampf bis aufs Messer ausgebrochen. Alte Rechnungen werden noch schnell beglichen. Feinde und Rivalen, die zu viel wissen, werden aus dem Weg geräumt. In Schleswig-Holstein hat Gauleiter Lohse den Führer des SS-Abschnittes 20, SS-Oberführer Langosch, verhaften lassen und bekannt gegeben, dass er keine Befehle des Reichsführers SS anerkennt. In Schwerin kam es zu Schießereien zwischen Angehörigen des Freikorps Adolf Hitler und SS-Männern, kurz nachdem Gauleiter Hildebrand bekannt geben ließ, dass er treu zum Führer stehe, komme was da wolle. Eine Stunde später war Gauleiter Hildebrand aus seiner Befehlsstelle verschwunden. Im Gau Salzburg, dem einzigen Gau, in dem noch keine feindlichen Truppen stehen, hat sich die Gauleitung, nach der Meldung, dass der Feind in München ist, in alle Winde zerstreut. Gauleiter Scheel ist verschwunden. Im Gau Oberdonau geht der Widerstand zu Ende, nachdem Gauleiter Eigruber selbst im Rundfunk bekannt gegeben hat, dass er mit den vordringenden Amerikanern in Fühlung ist. Die Bevölkerung befolgt überall die Weisungen des Gauleiters, ihre Wohnsitze nicht zu verlassen, sondern in den Gebieten zu bleiben, die von den Amerikanern der Reihe nach besetzt werden. Straßensperren und Panzerfallen auf den Landstraßen wurden entfernt. Tausende von Wehrmachtangehörigen haben sich in den letzten 48 Stunden den Feindtruppen oder den österreichischen Freiheitskämpfern gefangen gegeben, die jetzt im Niemandsland selbstständig den Dienst als Hilfspolizei übernommen haben. In Linz sind weiße Fahnen auf dem Dom, den Hermann-Göring-Werken und auf fast allen Häusern aufgezogen.
Vom Endkampf in der Reichshauptstadt. Der Sturm auf die Bunker im Regierungsviertel hat begonnen. Von allen Seiten stürmen Panzer, Flammenwerfer und Stoßtrupps gegen die Widerstandsnester im Tiergartenviertel, in der Wilhelm- und Friedrichstraße und den Seitenstraßen von unter den Linden an. Zwischen dem Lehrter Bahnhof und Bahnhof Friedrichstraße fliegt ein Bunker nach dem anderen in die Luft. Die Flaktürme im Tiergarten und der Regierungsbunker in der Tiergartenstraße werden dauernd mit Bomben schwersten Kalibers belegt. So etwas wie eine zusammenhängende Front gibt es nicht mehr in dem Restkern von Berlin, der schon am Sonntagmittag nur noch weniger als ein Zehntel der bebauten Fläche von Groß-Berlin ausmachte. In U-Bahn-Schächten, in halbzerstörten Kellern und hinter Mauerresten suchen Hunderttausende von Frauen und Kindern Schutz, die sich bisher nicht aus dem Einschließungskessel retten konnten. Bei ihnen sieht man viele Wehrmachtflüchtlinge und Volkssturmmänner, die Schluss gemacht haben. Über 40.000 Wehrmachtangehörige haben nach letzten Schätzungen ihre Einheiten verlassen und suchen jeder für sich dem Verderben zu entgehen. Aus den Regierungsbunkern in der Wilhelmstraße steigt schwarzer Rauch der von dem Verbrennen der letzten Dokumente herrührt. Weggeworfene Uniformstücke, Parteiabzeichen und Parteiausweise liegen haufenweise in den Straßen. Jeder sucht sich für die letzte Stunde vor dem Verdacht zu schützen, dass er je etwas mit der Partei zu tun hatte. Viele Gestapo-Beamte begehen Selbstmord. Der Kampf der Berliner Volksgenossen und der Wehrmachtangehörigen gegen SS und SD ist so gut wie zu Ende, nachdem die meisten dicht bevölkerten Viertel von den Sowjets besetzt sind. Über 13.000 Wehrmachtangehörige gaben sich gestern zusammen mit der Zivilbevölkerung in Charlottenburg und Schöneberg gefangen. Die in den Bunkern zurückgebliebenen SS-Truppen und Gestapo- und SD-Beamten werden nicht mehr lange aushalten. Schon in wenigen Stunden kann die Nachricht kommen, dass Berlin Schluss machte.
Vom Endkampf im übrigen Reich. Der blitzartige Vorstoß der Amerikaner von Augsburg bis nach München innerhalb von 24 Stunden, ohne dass es auf der langen Strecke zu einem Blutvergießen oder Zerstörungen kam, war nur durch die Aktion der bayerischen Freiheitskämpfer möglich, die gestern in weiten Gebieten Bayerns die Gewalt an sich rissen, um Schluss zu machen mit dem Krieg. Tausende von Kameraden hatten den Aufruf zur Waffenstreckung befolgt. Das Kapitulationsangebot Himmlers hat dann den Rest gegeben. Nachdem die bayerischen Freiheitskämpfer gestern Augsburg den Amerikanern übergaben, ohne dass ein Schuss fiel, folgten Städte und Dörfer bis nach München selber diesem Beispiel. Während Freiheitskämpfer die Fasanenjagd auf die Hoheitsträger der Partei fortsetzten, hingen die Volksgenossen weiße Fahnen heraus, Soldaten warfen ihre Waffen auf einen Haufen und ein Abgesandter ging den Amerikanern entgegen, um den Ort zu übergeben. Nordostwärts München sind die Amerikaner schon dicht an Landshut und haben Plattling genommen. Aus allen Teilen des Gaues kommen Meldungen von Wehrmachteinheiten, die geschlossen Schluss machen. Auch in Oberdonau, im Anmarsch auf Linz, wird den Amerikanern kein geordneter Widerstand mehr entgegengesetzt. Genau wie im Süden schrumpft das Restreich auch im Norden immer rascher zusammen. Englische Truppen haben heute früh bei Lauenburg die Elbe überquert, Lauenburg selbst genommen und stoßen auf Hamburg und Lübeck vor. Von Osten her stoßen die Sowjets immer tiefer in den norddeutschen Raum vor. Anklam, Friedland und Neubrandenburg sind gefallen. Dem englischen Vorstoß über die Elbe ging ein zweistündiges Trommelfeuer voran. Um 2 Uhr früh setzten die ersten Schwimmpanzer über den Fluss und erkämpften sich gegen nur geringen Widerstand einen tiefen Brückenkopf auf dem rechten Elbeufer, knapp 40 Kilometer von Hamburg. Verstärkungen und Nachschub werden laufend über den Fluss gebracht. Feindjäger kreuzen über den Brückenkopf. Nach letzten Meldungen haben die Engländer schon mit 2 Hauptkolonnen den Vormarsch auf Hamburg und Lübeck angetreten. Im äußersten Nordwesten des Reichs ist jetzt auch Emden unmittelbar bedroht, nachdem die Stadt Leer von unseren Truppen geräumt werden musste. Zwischen den beiden Fronten im Norden und im Süden des Reichs bilden Sowjets und Angloamerikaner an der Elbe jetzt einen undurchdringlichen, fast 100 Kilometer breiten Sperrriegel.
Vom Endkampf in Italien. Unsere Nachhuten, die den Abzug unserer Truppen aus dem Nordzipfel Italiens sichern sollten, haben den Widerstand eingestellt und ziehen sich nun selbst in die Alpen zurück. Padua und Vicenza, die Hauptstützpunkte unseres Sicherungsschleiers vor Venedig, sind in Feindeshand. In schnellem Vorstoß ist der Feind bis auf 3 Kilometer an Mestre herangerückt, Händen der italienischen Freiheitsbewegung. Andere Feindverbände sind am Gardasee vorbei ins südliche Alpenvorland vorgestoßen und bedrohen Trient, gegen das auch italienische Partisanenverbände aus der Richtung Bozen marschieren. Zwischen Genua und Parma hat heute die 148. Idee unter Ritterkreuzträger Generalleutnant Fretta Pico Schluss gemacht. Die 6.000 Mann der 148. Idee waren seit 3 Tagen eingeschlossen, hatten sich aber bisher geweigert, den Kampf einzustellen. Seit dem feindlichen Durchbruch bei Bologna haben bisher über 110.000 Kameraden Schluss gemacht und sich den Angloamerikanern gefangen gegeben. Alle deutschen Truppen von Mailand bis zur Schweizer Grenze haben heute ihre Waffen an die italienische Freiheitsbewegung abgeliefert, aufgrund eines Abkommens zwischen den Partisanenführern und General der Flieger Weniger, dem Befehlshaber aller deutschen Truppen im Gebiet von Mailand. Aufgrund des Abkommens bleiben die Kameraden nach Ablieferung der Waffen vorläufig in den Kasernen und Unterkünften. Alle Feindseligkeiten der Partisanen gegen deutsche Truppen zwischen Mailand und der Schweizer Grenze sind daraufhin heute eingestellt worden. Auch alle faschistisch-italienischen Streitkräfte, die unter dem Oberbefehl von Marschall Graziani standen, haben sich den Partisanen ergeben.
Ferner melden wir Chiasso. Mussolini ist tot. Tausende von Italienern zogen heute den ganzen Tag über an der Leiche des Duce vorbei und denen von 17 anderen hingerichteten faschistischen Führern, die auf dem Platz Piazza Loreto in Mailand öffentlich zur Schau aufgeknüpft waren, an derselben Stelle, an der auf Mussolinis Befehl vor 4 Wochen 15 Mitglieder der italienischen Freiheitsbewegung aufgehängt worden waren. Erschossen wurde der Duce bereits am Sonnabend in Como, von wo seine Leiche dann zur Schaustellung nach Mailand gebracht wurde. Unter den übrigen erschossenen Faschisten befinden sich die ehemaligen Generalsekretäre der faschistischen Partei Scorza, Starace und Pavolini sowie die letzte Geliebte des Duce, Claretta Petacci, die zusammen mit dem Duce festgenommen worden waren. Mussolini war am Freitag bei dem Versuch verhaftet worden, sich als deutscher Wehrmachtflüchtling in die Schweiz einzuschmuggeln. Er saß mit einem deutschen Soldatenmantel bekleidet in einem Privatwagen, der in einer LKW-Kolonne der Wehrmacht von Como zur Schweizer Grenze fuhr. Mussolini wurde von einem italienischen Grenzbeamten erkannt und verhaftet. Bei der Durchsuchung seines Privatwagens wurden große Mengen Gold und Devisen gefunden. Wien. Eine provisorische österreichische Regierung mit dem Ziel, eine selbstständige und unabhängige österreichische Republik wiederherzustellen, wurde in Wien gebildet. Der Bundeskanzler der neuen österreichischen Regierung ist der Sozialdemokrat Dr. Karl Renner, der zugleich Minister des Auswärtigen ist. Zu Staatssekretären und Mitgliedern des Ministerrates wurden bestellt der Sozialdemokrat Dr. Adolf Scherf, der christlich-soziale Leopold Kunczak und der Kommunist Johann Koplenik. Bundeskanzler Dr. Karl Renner ist 75 Jahre alt. Er war Vorsitzender der österreichischen Friedensdelegation im Jahre 1919 und später österreichischer Bundeskanzler und Minister des Auswärtigen.
Soldatensender West, angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik. Das waren die Nachrichten unseres drahtlosen Dienstes. Im weiteren Verlauf unserer Sendung einige weitere Meldungen. Unser nächster Hauptnachrichtendienst folgt um 22.40 Uhr. Jetzt spielen wir weiter Tanzmusik.